Herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch zu einer neuen Folge der Stammtischbibliothek.
Ja, vielen Dank, Tom, und auch von mir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Stammtischbibliothek. Auch heute habe ich wieder einen besonderen Gast, weil bei mir nur besondere Leute zu Gast sind. Und zwar bin ich total froh darüber, dass ich heute einen Podcast mit einem meiner liebsten Kollegen aufnehmen darf. Hallo Jan!
Ah, oh, das geht runter wie Butter. Hallo!
Ja, Jan, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Und dann fangen wir mit den altbewährten Dingen an. Was trinkst du denn gerade?
Ich bin heute mal richtig fancy unterwegs, weil ich mir dachte, hier so Bibliothek, alte Männer im Ohrensessel, ich habe auch mein Lesemonokel rausgekramt. Ich habe mir überlegt, dass ich mal was richtig Altes, Sinnliches trinke, und zwar ein Herrenhäuser alkoholfreies Radler. Ist jetzt nicht sinnlich, aber mir ist keine bessere Metapher dafür eingefallen, also mag mir dann mir das vergeben.
Wow. Ja, ich habe mir heute passend zu unserem Thema eine Bad Pyrmonter Fit Kick Schorle Blutorange eingeschenkt.
Um was geht es denn heute?
Ja, wir wollen heute mal einen kleinen Plausch halten über, ich glaube, eine deiner liebsten Armeen, wenn nicht sogar deine Lieblingsarmee, und zwar die Blood Angels.
Ja, die beste Space Marine Legion von allen. Ich sag's, wie es ist.
Ja, ich habe mir im Zuge meiner Horus Heresy Aneignung jetzt den
Aneignung.
Ersten Aneignung, ja, ich Schritt für Schritt, ne?
Ja,
erst hören,
ja.
Dann lesen. Und habe jetzt Band 21 gehört, und das ist der erste Band, in dem die Blood Angels wirklich aufs Tiefste ihre Geschichte präsentiert wird, beziehungsweise sie halt auch so dargestellt werden und man mal einen Einblick in diese Legion bekommt. Und tatsächlich hat es mich sehr gefesselt. Es ist wirklich toll, und da bin ich natürlich sehr froh, dass ich da mit dir auch einen tollen Ansprechpartner habe, um mich ein wenig mit dir über den Fluff dieser tollen Truppe zu unterhalten.
Ja, mal gucken, vielleicht machen wir aus dir heute eine Blood Angels Spielerin. Weil es ist einfach so, das ist halt, die Blood Angels sind halt einfach meiner Meinung nach der mit Abstand spannendste Orden des Space Marines. Und ich fand es so schade, dass sie so spät kamen in der Horus Heresy, weil wir haben ja, ich lege jetzt hier einfach gnadenlos los.
Ja.
Wir haben ja am Anfang, spoilert ihr oder spoilerst du? Ich glaube ja, du hattest mit Imotech auch gespoilert, ne?
Es geht nicht anders. Es geht ja tatsächlich nicht anders.
Sorry, Folks, dann bin ich hier gnadenlos heute. Es geht ja ich glaube Band 1 ist das sogar, ne? Wo Horus die Blood Angels auf dem Schiff zu Gast hat. Und das war so das erste Mal auch, dass ich wirklich mit denen in Kontakt gekommen bin. Und habe schon so gedacht, okay, irgendwie so die sind ja komplett anders als die anderen Space Marines, weil die wurden ja auch im Vergleich zu den Sons of Horus so als diese unsagbar schönen, diese grazilen, diese prachtvollen Verendeten und eben diese Engel. Ich fand auch Sanguinius mega interessant, und es ist auch einfach der beste Primarch, sind wir ehrlich. Und das hat so mein Interesse geweckt. Und es gab ja auch so diese Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen Horus und Sanguinius. Und dann waren die einfach ewig nicht dran in der Horus-Heresie. Weil es ja dann in Band 2 schon hieß, dass Horus die wirklich an den Busen der Natur in der Galaxis schickt. Und da war ich so enttäuscht. Und als dann endlich das Buch kam, ich habe die ja erst alle auf Englisch gehört, war ich super zufrieden und habe das eben auch mit großer Begeisterung gehört. Es war auch mein erstes Hörbuch auf Englisch tatsächlich. Und ab da war es halt einfach geschehen, ne? Weil die Blood Angels sind genau das, was ich halt einfach absolut, oder was mich einfach begeistert.
Ja, ich habe mir im Vorfeld natürlich auch nochmal so ein bisschen den Vorfluff zu Gemüte gezogen, und du hast recht. Ich will es jetzt auch nicht beschreien, aber ich meine, es wäre Band 2 gewesen, wo sie das erste Mal thematisiert werden. Und zwar
Ja, oder Band 2, genau.
Oder es könnte auch Band 1 sein, also ich will mich da auch nicht festlegen, aber es geht um diese Konfrontation auf dem Planeten Mord mit den Megarachniden.
Genau.
Da ist die, ich glaube, 111. Kompanie unter Captain Targas, die da halt auf diesem Planeten sind und sich mit den Megarachniden irgendwie auseinandersetzen müssen. Und die bekommen ja dann über einen Rettungsruf Hilfe von Captain Eidolon. Also,
ja, genau, stimmt.
Fulgrim schickt dann Eidolon los und auch mit Tarvitz an Bord und auch mit Lucius. Und die landen dann ja auf diesem Planeten und versuchen den Blood Angels da zur Hilfe zu kommen und merken dann aber, die sind alle schon leider gar nicht mehr so am Leben.
Ja.
Und dann bekommen sie ja selbst das Problem mit den Megarachniden und dann kommt wiederum Torgadon mit den in dem Fall tatsächlich noch Luna Wolves
zu Ja, Hilfe. Good old times.
Ja. Und witzigerweise, das bekommt man dann natürlich auch erst im Laufe dieses Band 21, wenn es dann thematisch wirklich komplett auf die Blood Angels geht. Aber da wird tatsächlich ja auch eine Verbindung zu diesem Erlebnis auf dem Planeten Mord geknüpft, weil ja der gute Fabius ganz still und heimlich, also ganz am Rand gesagt, Fabius ist der oberste Apothekarius der Emperor's Children.
Und Fabius Ball, genau, den kennen wir ja.
Genau, und der entwendet ja tatsächlich die Leiche oder die Überreste von diesem Captain Targas. Und dann bekommt er ja Besuch vom guten alten Ich kann ihm einfach nicht aufs Fell gucken. Good old Erebus. Kommt dann zu ihm und nimmt ihm ja diese Überreste von diesem Blood Angels Captain ab, weil er damit was Besonderes vorhat im Sinne der World Bearers. Ja, und das nimmt dann halt auch, also es hat dann Auswirkungen auf diese gesamte Geschichte, die dann da stattfindet. Beginn tut der Roman allerdings erstmal vor der Häresie, und zwar kämpfen die Blood Angels zusammen mit den Luna Wolves in dem Fall auch, oder sind es da schon die Sons of Horus? Nee, sind noch die
Luna Wolves. Nee, das sind noch die Luna Wolves, ja.
Ja, und die kämpfen zusammen Seite an Seite gegen die Nephilim.
Genau.
Eine ganz widerwärtige Xenos-Brut.
Die halt und, auch fanatisch im Glauben sind, wo man später dann sagt, guck an, das kennen wir irgendwoher.
Ja, genau. Und da wird halt auch richtig schön thematisiert, gleich zum Anfang schon, wie eng diese Bruderschaft zwischen Horus und Sanguinius eigentlich wirklich ist, ne?
Ja.
Ich würde sogar sagen, dass die beiden ja somit den dicksten Bund haben, also Horus zu Sanguinius und Sanguinius zu Horus als zu all ihren anderen Brüdern. Oder siehst du das anders?
Nee, absolut. Man merkt es ja auch daran, dass Horus sich ja davor scheut, als sein Verrat quasi vor der Tür steht, beziehungsweise die Planung dafür ja schon läuft, dass Horus sich davor scheut, Sanguinius quasi direkt anzugreifen. Weil ich hatte auch schon beim Lesen damals, die ersten drei Bände habe ich auch gelesen, hatte ich damals schon das Gefühl, dass Horus auch trotz seines Verrats, und obwohl er wusste, das war ja von vornherein schon klar, ich meine, im Gespräch mit Fulgrim sagte er das ja, dass die Blood Angels auf gar keinen Fall konvertiert werden können, eben zu Verrätern, weil er genau weiß, dass Sanguinius viel zu loyal ist, hatte ich immer so den Eindruck, dass er sich davor scheut, die Blood Angels wirklich mit im Kampf zu verwickeln mit seiner Legion, weil er, glaube ich, so dieses brüderliche Band, was die immer hatten, da im Hinterkopf hatte. Wobei man dazu jetzt noch sagen muss, dass Horus zu dem Zeitpunkt ja noch ein anderer ist, als er dann, sag ich mal, Stand jetzt in der Horus-Heresie ist, in der Siege of Terra ist. Aber da war so dieses Menschliche von Horus noch dahinter. Und sie vertrauen sich ja auch Sachen an. Das finde ich auch ganz spannend. Das ist ja auch bei, wie heißt der Band 21 auf Deutsch?
Der heißt, Signus Dominicus, der Engel fällt.
Dämonicus, genau.
Demonicus, ja.
Genau, stimmt.
Sigmus Demonicus.
Im Englischen Fear to Treat. The Angel's Bane, glaube ich, ist der Untertitel. Das finde ich auch ein bisschen passender, aber da kommen wir gleich noch zu. Wo es ja eben, wie gesagt, worauf du ja auch hinaus wolltest, dieser Kreuzzug oder dieser Kampf gegen die Nephilim, wo die gegeneinander kämpfen. Und wir haben dann die Situation, dass Sanguinius mit von Raldoron, das ist der Captain der ersten Kompanie der Blood Angels und so auch, sag ich mal, über die Dauer der Horus-Heresie auch mit zu seinem engen Freund wird, den Hinweis, dass es wieder einen Vorfall in seiner Legion gegeben hat. Und was ich ganz spannend fand, war, dass da schon, sag ich mal, so dieser Zwiespalt der Blood Angels und in der Gensaat der Blood Angels dargestellt wurde. Nämlich einer der Brüder ist oder einer seiner Söhne ist durchgedreht auf dem Schlachtfeld und greift wahllos alles an, was ihm zwischen die Finger kommt quasi. Und Sanguinius wird dann halt in so eine Kathedrale geleitet, die dann auch umstellt ist von Blood Angels, dass absolut nichts nach innen gelangt oder nach außen. Und nimmt sich diesem Sohn an und Sanguinius tötet den auch. Und das war so das Erste, wo ich mir dachte, okay, warum tötet er jetzt seine eigenen Söhne? Weil die Primarchen sind ja eigentlich super eng verbunden mit ihren Söhnen. Und dann betritt ja Horus die Kathedrale. Der hat sich reingeschlichen, beziehungsweise seine Wachen haben sich halt, oder die Blood Angels Wachen waren halt unaufmerksam. Und Horus erfährt dann halt dieses Geheimnis, dass Sanguinius heimlich Teile seines Ordens tötet und die Essenz halt raubt. Und eigentlich ist das ja so ein Grund, dass die anderen Space Marine Legionen, das sagt Sanguinius ihm ja dann auch im Gespräch, dass sie sofort die Blood Angels quasi exkommunizieren würden, beziehungsweise dass es dann eine Auslöschung geben würde, weil dadurch halt auffallen würde, dass die Gensaat der Blood Angels defekt ist. Das ist sie nämlich. Es gab mal, ich weiß gar nicht, ob es im aktuellen Space Marine Codex drin ist, aber es gab mal eine Aufstellung, zu wie viel Prozent die Gensaat dieser einzelnen Orden kaputt ist. Und die Blood Angels und die Space Wolves waren mit ganz am hinteren Ende, also relativ, relativ stark kaputt. Und es stellt sich halt eben heraus, dass da dieser sogenannte rote Durst in dem Blut der Blood Angels und durch die DNA des Primarchen eben weitergegeben wird. Und der rote Durst ist quasi ein Zorn, in den sich die Blood Angels steigern und immer mehr blutgieriger werden. Bis sie halt irgendwann an einem Punkt angelangen, wo sie einfach über die Schwelle jeglichen Verstands hinauskommen und dann eben wahllos alles angreifen. Und die wurden zu dem Zeitpunkt dann alle hingerichtet. Und Sanguinius vertraut sich dann halt Horus an, das ist eben, ne, dieses Band zwischen den beiden, und gesteht ihm, dass seine Gensaat halt falsch ist. Und dass er wahrscheinlich auch, also er stellt es so dar, als wäre er eben so eine Art Missgeburt unter den Primarchen, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Und das spiegelt eben auch nochmal so seinen Charakter wider, weil er ist halt jemand, der sehr nahe immer zu denen steht, die zu ihm halten, beziehungsweise für die er halt auch eine persönliche Bindung empfindet. Und er bittet halt Horus, dass das nicht weitergegeben wird, weil er, ich glaube, der direkte Satz war, er will nicht, dass vor dem imperialen Palast ein dritter Sockel frei wird und alle Aufzeichnungen aus den Archiven quasi des Imperiums getilgt werden. Das fand ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil man da schon relativ früh in der Horus-Heresie einen Hinweis bekommen hat, was eigentlich mit der zweiten und mit der elften Legion passiert ist. Und das war für mich eben auch so, okay, die scheinen echt dicke zu sein, weil er sagte ja, ich hätte das keinem anderen Bruder anvertraut und ich hätte auch mit keinem anderen Bruder darüber sprechen können, dass ich Angst davor habe, was passiert, wenn der Imperator erfährt, was mit meiner DNA los ist eben, ne?
Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr interessant, weil man an der Stelle halt wirklich merkt, was Horus eigentlich für ein toller Typ oder guter Kerl gewesen ist, dass er
Absolut,
das annimmt,
ja.
Dass er die Angst seines Bruders versteht, dass er das Handeln nachvollzieht. Ob er es gut heißt, sei mal völlig dahingestellt, aber er verurteilt ihn nicht dafür, ganz im Gegenteil. Er sagt ihm ja sogar, er wird versuchen, ihm zu helfen, soweit er kann.
Richtig,
und,
ja.
Und die eine Art, ihm zu helfen, ist ja tatsächlich dieses Geheimnis auch wirklich für sich zu behalten und es eben nicht durchsickern zu lassen.
Ja, absolut. Was ja auch tatsächlich, glaube ich, bis zum Ende hält. Also er nutzt dieses Wissen zwar gegen ihn, aber ohne das weiter zu verbreiten. Das war ja einer der Gründe, unter anderem, warum er die Blood Angels nach Cygnus Prime geschickt hat. Weil er ja von Erebus wusste, was Khorne vorhat mit den Blood Angels. Aber ich meine tatsächlich, wirklich geoutet hat er das niemanden bisher, oder?
Nee, ich glaube auch nicht. Also ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern. Aber ich meine, dass ziemlich am Ende des Bandes, bei diesem epischen Kampf am Schluss, da kommen wir später nochmal genauer drauf zu, aber da sagt, entweder ist es Kabanda oder ist es Kyris, auf die kommen wir nachher auch nochmal zurück, die sagen dann auch zu Sanguinius, als er auf Baal gelandet ist damals nach der Zerstreuung der Primarchen, da haben die dunklen Götter über ihn gewacht.
Ja.
Und das ist der Grund, warum dieser Makel quasi in ihm steckt. Weil die dunklen Götter auf ihn aufgepasst haben und dadurch dieser Makel entstanden ist. Und wenn man mal so ein bisschen durch die Häresie schaut, dann hat ja bis jetzt, also ich kann es ja nur bis zu dem Zeitpunkt sagen, den ich jetzt kenne, gelesen habe, wie auch immer, aber eigentlich hat jeder Primarch ja einen Makel, der ihn quasi an diese Schwelle zum Chaos stellt. Die Frage ist halt immer nur, gibt er sich diesen Makel hin und vertraut den dunklen Göttern oder akzeptiert er diesen Makel als das, was er ist, um ihn zu handeln, so wie Sanguinius das ja auch tut, und bleibt dem Imperator treu.
Ja.
Und ja, das ist schon, ist eine sehr, also ich war auch, ich dachte so, wow, gleich am Anfang das große Geheimnis der Blood Angels. Ich war begeistert, dass das Ganze schon so anfing.
Ja.
Und vor allem, weil dann ja auch im nächsten Zuge, nachdem Sanguinius und Horus diese Kathedrale verlassen, kommt einer der Hauptnebencharaktere ins Spiel. Und zwar wird Meros gerufen. Apothekarius der 9. Kompanie, die dient unter Captain Cassiel und wird von Raldoron quasi gerufen. Und soll sich dann um diesen Blood Angels halt kümmern, der da getötet wurde und soll ihn quasi, also er darf die Gensaat nicht entfernen und er soll zusehen, dass alles, was mit diesem ja Kameraden, kann man ja sagen, in Verbindung steht, ausgelöscht wird und es darf nichts nach außen sickern und auch er darf darüber nichts erzählen oder preisgeben.
Ja, die Gensaat wird ja tatsächlich entfernt, muss sie ja. Aber sie wird halt nicht wie üblich in den Pool des Ordens zurückgegeben, sage ich mal. Weil normalerweise wird die Gensaat ja dann weitergegeben an den nächsten Ordensbruder, der entsteht. Ja. Aber die werden halt aussortiert hier. Ich weiß gar nicht, ob da beschrieben wurde, weil das ist ein bisschen zu lang her, dass ich das gelesen habe, beziehungsweise gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob sie direkt beschreiben, was damit passiert ist mit dieser Gensaat. Aber ich vermute, dass sie schon gesammelt wurde. Denn Raldoron lässt ja da auch schon den ersten Begriff fallen mit dem Begriff Willkommen in der Todeskompanie, Bruder. Das war so das erste Mal, dass tatsächlich davon gesprochen wurde. Also es gab, das erzählte Sanguinius ja auch Horus, so zwischen 8 bis 10 Fälle in den letzten 2000 Jahren, wo eben ein Bruder durchgedreht ist. Wir wissen heute inzwischen, das passiert sehr, sehr, sehr viel schneller. Aber da kommen wir auch noch drauf. Und das war halt spannend, weil da eben auch wichtige Charaktere, du sagst es schon, der Apothekarius, der später jetzt nicht mehr ganz so wichtig ist tatsächlich, aber eben vor allem haben wir zwei Charaktere, die super wichtig sind für die restliche Blood Angels Lore, und zwar einmal, du hast ihn eben schon angesprochen, Captain Raldoron, und einmal der Leibgardist oder der Hauptmann der Leibwache von Sanguinius, nämlich Ascalon. Genau. Und Ascalon war ja, sag ich mal, einer der wichtigsten Charaktere, oder als einer der wichtigsten Charaktere, wenn es zum Beispiel auch um den Blood Angels Codex und Spielstil heute geht, weil die Sanguinary Guard ja von ihm abstammt, wenn man so möchte. Ja, und dementsprechend haben wir halt schon mal wichtige Charaktere gesetzt worden, die auch fast alle deutlich mehr Tiefe noch kriegen während der Horus-Heresie. Ja, und dann kommt es halt zu diesem Befehl, ne? Auf Cygnus Prime, wo die Blood Angels von Horus hingeschickt werden, um da ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, da hieß es, dass die Welten rebellieren gegen den Imperator, ne?
Nee, es ist tatsächlich sogar noch einfacher gewesen für Horus. Und zwar hat er Sanguinius erzählt, dass die Nephilim doch nicht ausgelöscht wurden,
Ach ja,
sondern
genau, ja.
dass sie nochmal zurückgekommen sind. Weil es war ja so diese kleine Hintergrundgeschichte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind die White Scars, die dann im Nachhinein nach diesem Kampf zwischen, also mit die Luna Wolves, Blood Angels gegen die Nephilim und zeitgleich sind, glaube ich, die White Scars ausgeschickt worden, um die Nephilim auf ihrem Heimatplaneten auszurotten.
Stimmt, ja.
Und angeblich soll das ja funktioniert haben, also die sollen sie ausgerottet haben, aber Horus sagt dann zu Sanguinius, dass da anscheinend doch irgendwas schiefgelaufen ist, denn sie sind wieder da. Und sie breiten sich halt um diesen Cygnus-Sternhaufen aus. Das ist halt ein Sternhaufen, da sind so zwei, drei Agrarwelten, die halt ziemlich wichtig sind oder gewesen sind bis zu dem Zeitpunkt für das Imperium. Und halt Cygnus Prime als ja als Dreh- und Angelpunkt da für diese ganze Kontrolle über diesen Sternhaufen. Und
Genau,
dann
ja.
sagt er ihm aber auch, dass es wohl ganz besonders wichtig wäre, dass er quasi mit seiner gesamten Armee da aufschlägt, ne, mit der gesamten
Genau.
Legion.
Was ja auch schon suspicious war, weil Sanguinius hatte ja auch, ich meine sogar, mich zu erinnern, dass die im Gespräch auch dann so, wie? Die ganze Legion? Ja, du brauchst die ganze Legion. Und ich meine, wir wissen nun auch warum. Weil ja die Blood Angels alle ins Chaos gezogen werden sollten zu dem Zeitpunkt. Auch wie gesagt, von Erebus ja alles angeleiert, wie immer. Und als die Blood Angels da halt eintreffen in dem Sektor, merken sie ja schon so, oh shit, hier stimmt irgendwas gar nicht, weil der ganze Sektor ja schon, sag ich mal, verformt, pervertiert und so weiter ist. Und letzten Endes zeigt sich ja dann auch relativ schnell, als sie auf dem Planeten ankommen, dass es da eben ganz schön übel aussieht.
Ja, also tatsächlich ist es, von der Abfolge her auf dem ersten Planeten, auf dem sie landen, werden sie von den Trümmern der Städte selber angegriffen. Also die
Ja.
erwecken zum Leben und greifen die an. Und keiner kann das so wirklich glauben. Und als sie dann halt auch wieder auf der roten Träne sind und dann quasi ja, berichten sollen, was passiert ist, wird es auch erstmal so ein bisschen in Abrede gestellt und dann heißt es so, ja, warum dies nicht und warum das nicht? Und ja, es ist nicht so, dass ihnen nicht geglaubt wird, aber sie haben halt auch keine Beweise für das, was sie da erlebt haben, auch wenn alle das Gleiche erzählen. Und dann kommen sie da auf diesen nächsten Planeten, das ist auch eine Agrarwelt, und da finden sie dann ja tatsächlich auch Überlebende, die sie dann auch mitnehmen. Und auf dieser Welt, die ist ja, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, da treffen sie auch das erste Mal auf Demonetten.
Ja, was ich ganz spannend fand,
Ich auch.
weil eigentlich Korn und Slaanesh ja gar nicht miteinander können.
Ja.
Und da habe ich auch so gedacht, hä? Okay. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es da, wie gesagt, es ist ein bisschen her, ich glaube so 2, 3 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber es kam ja dann doch alles, wie es sollte. Und es kam zu einer gigantischen Dämoneninvasion
Auf
in dem
Cygnus,
Sektor. Auf
ja
Cygnus
genau,
Prime, genau.
auf
Oder
Cygnus
überhaupt in
Prime,
dem Cygnus-Sektor, ja.
ja.
Und ja, die Blood Angels wurden halt in einen gigantischen Konflikt reingezogen, der auch sehr, sehr verlustreich war tatsächlich. Und es zeigt sich ja dann im Laufe der Geschichte als großer Antagonist Kabanda, der heute als Angels Bane bekannt ist. Und auch bis heute tatsächlich einer der großen ja, Widersacher der Blood Angels ist tatsächlich und auch heute noch in der Galaxis immer mal wieder auftritt. Und Ja, es kommt da zum gigantischen Krieg. Sanguinius wird durch Kabanda immer weiter befeuert und Kabanda versucht ja dann, Sanguinius so stark wie möglich zu erzürnen, dass er sich halt komplett seiner Wut hingibt, weil er weiß natürlich, auch von Erebus schätze ich, dass die Blood Angels dieses, in Anführungsstrichen, Problem mit ihrem Aggressionsmanagement haben. Und er versucht Sanguinius ja immer mehr zu provozieren, dass er quasi all in den Kampf eintritt und alles vergisst, indem er ja auch die Blood Angels, die er antrifft, halt foltern lässt, sinnlos tötet, verstümmelt und so weiter und so fort. Und irgendwann gibt es ja das erste Duell mit Sanguinius, wo Kabanda ja auch gewinnt. Er bricht ja, oder bricht, ja doch, ich glaube, er bricht Sanguinius das Rückgrat, nicht wahr?
Nee. Er bringt ihn zu Fall, indem er ihm die Beine wegreißt. Seine Kettenwaffe geht ihm in die Beine. Dadurch wird er zu Fall gebracht. Und die Folgen dieses Kampfes bleiben ihm dann für sein restliches Leben auch bestehen. Also er hat immer wieder Schmerzen in den Beinen. Mhm. Durch diese Attacke. Und das, was er darauf, was Kabanda danach tut, ist eigentlich das, was für Sanguinius noch viel, viel schlimmer ist. Und zwar wendet sich Kabanda dann von ihm ab, weil seine Söhne kommen ihm zu Hilfe. Er fällt und sie kommen ihm zu Hilfe und Kabanda nimmt seine riesige Axt und schleudert die einmal durch diese Armee, die da angerauscht kommt und tötet mit diesem Einschlag irgendwie hunderte von Blood Angels. Und das ist eigentlich das, was Sanguinius dann so sehr mitnimmt, dass er, ich würde es mal sagen, in einen Koma fällt. Also er fällt in ein psionisches Koma, würde ich mal sagen.
Genau. Das ist ja auch das, vielleicht sollte man das auch nochmal kurz sagen, das ist ja auch das, was Sanguinius teilweise auch auszeichnet, dass er psionisch, oh Gott, wie soll man das beschreiben, dass er eine psionische Resonanz empfängt in Form von Visionen, so ähnlich wie Konrad Kurz, was ja auch auf den Imperator zurückzuführen ist, und er sieht Visionen von seinem Orden, und ich meine, es war schon auf Signus Prime, dass er halt sieht, dass sein Ende irgendwann bevorsteht. Nur noch nicht genau wann. Und er ist ja sowieso sehr melancholisch, Sanguinius. Also ich finde sowieso, dass er so ein sehr großer Zweifler ist und eben alles erstmal per se negativ sieht und da auch manchmal vielleicht so ein bisschen fehlendes Selbstvertrauen hat. Und ja, das nimmt ihn ja so sehr mit, dass er sich erstmal nicht aufraffen kann, wirklich was zu tun, beziehungsweise dann im Koma ist. Aber letzten Endes kommt es ja dann doch erneut zum Zweikampf zwischen den beiden.
Ja, also er wird ja dann von der sanguinischen Garde und Ascaelon gerettet. Genau. Er wird auf die rote Träne gebracht und da verstoßen ja quasi die ehemaligen Skriptoren der Blood Angels gegen das Edikt von Nicaea. Ja. Und wie heißt er denn jetzt nochmal? Kano, das ist ja auch einer so ähnlich wie Meros, das sind zwei der Nebenrollen in diesem Epos, begibt sich dann mit Hilfe seiner Skriptorenbrüder in dieses psionische Gefängnis, in dem Sanguinius quasi gefangen ist und versucht, ihn da rauszuholen. Und das gelingt ihm auch. Und daraufhin tritt Sanguinius dann zur nächsten Konfrontation gegen Kabanda an. Tempel der Knochen oder der Kathedrale des Mahls, wie sie genannt wird.
Genau, stimmt, ja. Und da ist es ja dann wirklich so, dass Sanguinius, das ist ja auch das, was ihn dann später in der Horusheresie weiter auszeichnet, das erste Mal so wirklich komplett alles rauslässt, was er angestaut hat. Und da eben wirklich zum ersten Mal zu diesem brutalen Krieger wird, es wird ihm ja auch nachgesagt quasi, dass er der Krieger des Universums ist. Und das sieht man dahin das erste Mal, weil er dann in dem Kampf gegen Kabanda halt wirklich dann die Oberhand gewinnt und Kabanda ja auch niederstreckt.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch gedacht, so, ja, okay, schade, Dämon tot. Es wird ja aber dann später erst genauer, sage ich mal, gezeigt, dass Dämonen nie wirklich sterben, es sei denn, man vernichtet sie im dämonischen Raum. Dementsprechend werden wir Kawanda auch immer noch mal wiedersehen. Aber das war eben auch so der Moment, wo Sanguinius gemerkt hat, eben welche Stärke eigentlich auch in ihm wohnt. Hat auch so ein bisschen den Dragon Ball Z-Effekt. Er ist zum Super Saiyajin geworden. Und ja, die Blood Angels machen sich ja daraufhin dann auf den Weg zurück zu Horus, so nach dem Motto, okay, Job is done. War zwar verlustreich, aber wir haben es geschafft und landen dann ja durch einen Warpsturm, glaube ich, nicht wahr?
Ja,
Landen sie ja aber nicht, ja.
ganz kurz, also nachdem zwei Sachen, die ich da noch ganz kurz mit ansprechen wollte, beziehungsweise wo ich dich auch fragen wollte, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Zukunft hat. Und zwar, es ist alles ein bisschen vertrackt, aber also Kyrus ist Kabanda ist der Hauptdämon Korn, der quasi die Korntruppen
Genau.
oder die Kornarmeen leitet, und Kyrus ist Slaanesh. Und die beiden, ja, die sind so wie die Opas von der Muppet Show. Also die sind sich ständig so am Pricken. Das ist echt gut gemacht, finde ich.
Korn und
Und
Slaanesh eben, ja.
Die haben da so eine Maschine. In dieser Maschine ist halt dieser Blood Angels Captain gefangen. Und diese Maschine, die, ich weiß nicht, wie man es genau ausdrücken soll, aber die komprimiert Zorn. Die gibt so einen Dunst aus, der den Zorn quasi noch mehr anheizt und diese Gefühle noch mehr an die Oberfläche bringt. Und Meros, der Apothekarius, geht ja dann in diese Maschine rein und wird zum Roten Engel. Also er opfert sich für seine Armee, er opfert sich für seinen Primarchen. Ich finde auch, dass das unglaublich gut auch geschrieben ist, weil in dem Moment, wo er die Maschine betreten will, steht Sanguinius hinter ihm und will ihn davon abhalten. Und dann führen die beiden das letzte Gespräch, sage ich jetzt mal. Und Sanguinius lässt zu, dass er diesen Schritt geht, dass er sich opfert. Und ja, er tut es dann und wird zum Roten Engel. Und dieser rote Engel wird ja dann am Ende des Romans auch Horus präsentiert. Was ich ja auch, und deswegen frage ich mich, also Meros, der rote Engel, hat der noch irgendeine Bewandtnis? Kommt der noch mal vor? Wird der noch eine entscheidende Rolle spielen? Weil am Ende des Buches sieht es so aus.
Ja, also ich habe die Imperium Secundus-Reihe, die ja dann danach kommt quasi für die Blood Angels, nicht komplett gelesen, beziehungsweise gehört. Dementsprechend kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Ich meine aber tatsächlich, das ist gar nicht mal mehr so relevant. Meine Vermutung, als ich das damals gelesen hatte, war, dass Meros vielleicht der erste Sanguinor wird nach der Horus-Heresie, nach diesem Todesschrei von Sanguinius quasi, der ja dann die Blood Angels auf immer verflucht, wenn man so möchte. Also ich wüsste es jetzt nicht tatsächlich, weil also gerade in den späteren Blood Angels Romanen spielt er meines Wissens nach keine Rolle mehr, weil da übernimmt immer mehr Raldoron die Oberhand als Nebenfigur neben Sanguinius. Wie gesagt, meine Vermutung wäre, dass er in irgendeinem Band nochmal vorkommt. In der Belagerung von Ultramar und dem Imperium Secundus. Aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil, wie gesagt, davon habe ich nicht alle gelesen, weil ich die auch nur so mittel fand.
Er wird Horus auch als Waffe gegen die Blood Angels präsentiert, ne? Also als die
Ja.
Waffe schlechthin. Und ja, dann an dieser Stelle, alle, die hier zuhören, wenn ihr wisst, was mit Meros beziehungsweise dem Roten Engel passiert, schreibt es gern in die Kommentare. Ich möchte es unheimlich gerne wissen. Für mich ist
Das
es kein
interessiert mich auch,
Spoiler.
ja.
Ich freue mich auf alle möglichen Informationen. Haut's bitte raus. Ich freue mich drüber.
Ja, das würde mich auch interessieren.
Ja, aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Geschichte, bei der wir eben aufgehört haben. Also die Blood Angels regeln das natürlich da in diesem Cygnus-Sternhaufen und fliegen dann zurück oder werden sie dann, nein, anders. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, warum oder wohin sie fliegen, wenn sie den Cygnus Sternhaufen verlassen.
Sie wollten ja eigentlich zu Horus zurück.
Ja, ich glaube aber, sie bekommen dann noch die Info, die Information, oder sie bekommen sie schon währenddessen. Also Sanguinius kann es auch gar nicht glauben, dass es so ist, dass Horus sie verraten hat. Weil es deutet ja alles darauf hin. Horus wollte, dass sie da hingehen. Horus hat ihm prophezeit, das war ja das, womit er ihn gelockt hat. Also einmal hat er gesagt, die Nephilim sind da, die müssen zerstört werden. Und er hat gesagt, dass da der Schlüssel zur Beseitigung des Makels liegt. Ja, das hat genau. Er Sanguinius gesagt. Woraufhin er dann die letzte Überzeugung, alles klar, ich gehe dahin mit meiner ganzen Armee, das klappt schon. Und sie wissen ja, wenn sie den Cygnus Sternhaufen verlassen, dass Horus sie verraten hat. Sie wissen noch nicht um diesen ganzen Komplex, aber sie wissen, er hat sie verraten. Sie wissen auch, dass die Worldbearers sie verraten haben. Das kristallisiert sich ja ganz klar auch raus. Sind ja auch wieder Worldbearers mit drin in der Geschichte.
Wie immer.
Jede gute Folge braucht seinen Worldbearer.
Ja, der Worldbearer of the Week.
Ja. wobei, und da müssen wir zum Schluss nochmal drauf zurückkommen, dieses Buch hat auch ein Ende zum Niederknien, ne? Also das Ende dieses Buches ist einfach zum Niederknien. Aber das ganz zum Schluss. Ich habe mal so ein bisschen im Wiki gelesen und habe da rausgefunden, dass in dieser Zeit, wo die in diesem Cygnus-Sternhaufen sind, sind ja auf Baal einige Blood Angels zurückgelassen worden. Und das dauert, da ja in diesem Cygnus-Sternhaufen, das dauert ja ein bisschen länger. Also das sind ja nicht nur 3-4 Tage, sondern die sind da ja, ich glaube, tatsächlich 3 Jahre beschäftigt oder so.
Ja.
Und die haben ja keine Verbindung zum Imperator oder zu Terra oder zu sonst irgendwem. Das ist da ja alles, der Warp verhindert ja sämtlichen Kontakt.
Genau, ja.
Und im Wiki habe ich gelesen, dass Malkador durch, wie heißt er denn jetzt? Da gibt es auch eine Unique-Figur von.
Dominion Zephon?
Nee, der ist von den Arryns, also wo dann später auch Garou mit zugehört.
Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich habe sogar das Modell vor Augen. Warte, ich gucke gerade einfach parallel bei Forge World rein. Da haben sie den, ja.
Der wird nämlich von Malkador nach Baal geschickt mit der sogenannten schwarzen Rolle. Also mit dem schwarzen Dokument. Und als der dann da eintrifft, ist das für die Blood Angels so nach dem Motto, Sanguinius ist gefallen, die Armee reiht sich jetzt ein in die Reihe derer...
Tylos Rubio.
Genau. In die Reihe derer, die aus der Geschichte entfernt werden. So, gibt es da auch ein Buch zu oder eine Geschichte oder ist das einfach ein Fandom-Wiki, was irgendwie entstanden ist?
Es gibt dazu meines Wissens nach eine Kurzgeschichte, die auch noch irgendwann kommt jetzt. Aber die habe ich tatsächlich nie gelesen, weil ich diese Kurzgeschichtenbände in der Regel echt nicht gut fand. Aber ich weiß, dass es die gibt. Und ich meine, deswegen sah ich das nämlich auch. Ich bin der Meinung, dass nämlich auch Dominion Zephon da eine Rolle drin spielt. Das ist der Blood Angel-Charakter, der jetzt zum Start der neuen Horus-Heresie-Edition quasi erhältlich war, als Limited-Figur. Aber wie gesagt, den habe ich nie gelesen, weil ich diese Kurzgeschichtenbände immer mega doof fand. Und kann das gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass es Tylos Rubio gab, aber auch der ist tatsächlich später gar nicht mal so wichtig mehr. Obwohl die Knights Errant ja da schon, sage ich mal, langsam an Bedeutung gewinnen und später, ja spätestens in der Siege of Terra halt, unfassbar wichtig werden. Aber das kann ich tatsächlich nicht sagen.
Es ist ja, glaube ich, auch so, dass Sanguinius später, ich glaube, von Er wird eingesetzt als Schirmherrscher für Ultramar oder so, ne?
Genau, das ist das, was ich vorhin mit dem Imperium Secundus meinte.
Genau, ja, genau.
Die Blood Angels landen ja direkt nach diesem Cygnus Prime Krieg, sag ich mal, durch einen Warpsturm im Ultramar-Sektor oder in der Nähe des Ultramar-Sektors und werden da ja abgefangen. Das ist, glaube ich, das letzte Kapitel oder das vorletzte im Buch, weil sie für eine Wordbearers-Flotte gehalten werden. Und die sitzen da ja erstmal so, was ist denn hier los? Warum werden wir jetzt hier abgefangen? Und da wird ihnen das halt schon gesagt, dass es eine Invasion der Wordbearers im Ultramar-Sektor gibt. Und von da geht es ja dann nach McCrack zu Robot Gilliman und dem Löwen, der ist ja auch schon da,
Genau, die
mit den
beiden.
Dark Angels. Und Gilliman hat die Befürchtung, weil der Kontakt nach Terra abgerissen ist, weil Horus ja schon, also im Großen und Ganzen muss man sich ja, das hat man ja schon immer mal gesagt, die Horus-Heresie wie so ein Schauplatz oder wie so ein Ereignis mit vielen Schauplätzen vorstellen, die immer zeitgleich oder ein bisschen zeitlich versetzt spielen. Und der Kontakt nach Terra ist, wie gesagt, abgerissen. Und Robot Gilliman hat oder vermutet, dass Terra auch schon gefallen sein könnte und schlägt halt vor, damit das Imperium quasi einsatzbereit bleibt, ein zweites Imperium, nämlich das Imperium Secundus zu gründen, mit den 500 Welten von Ultramar, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar weniger, weil die Wordbearers ja einige eingenommen haben. Und möchte aber selber nicht der neue Imperator sein, wenn man so möchte. Und er bietet zuerst dem Löwen diesen Posten an, der dann ihm, sag ich mal, relativ klar zu erkennen gibt, von wegen, bist du bescheuert? Das mache ich nicht. Und dann, als Sanguinius halt auftaucht, ist halt Sanguinius die erste Wahl für Gilliman. Und auch wenn es sehr, 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 sehr widerwillig ist, akzeptiert Sanguinius halt diese Tatsache, dass er der neue Imperator in Übergangszeit wird, quasi. Und das Problem ist, dass, das hatte ich ja schon angesprochen, eben Sanguinius ja auch so ein zweifelnder Charakter ist. Und er ist halt auch nicht so der beste Herrscher tatsächlich da. Aber es funktioniert halt erstmal. Bis dann, also es gibt halt auf jeden Fall super viel Kampf in Ultramar. Es gibt ja dann auch den großen Konflikt zwischen dem Löwen und Konrad Kurs in dieser Geschichte, weil die Nightlords ja auch schon im Sektor sind und da mitkämpfen. Und da gibt es halt auch die ersten Begegnungen, sage ich mal, zwischen den Nightlords und den Blood Angels, was ja dann gerade in der Siege of Terra halt super, super wichtig wird. Und ja, wie gesagt, es funktioniert halt eben erstmal so grob mit Sanguinius als Imperator quasi. Ja, dann gibt's halt aber doch die Nachricht von Terra, von wegen hier, wir brauchen Hilfe. Horus ist auf dem Weg. Und wir haben nur zwei, ich glaube zu dem Zeitpunkt nur zwei fähige Legionen, die auf Terra stationiert sind. Das sind ja die Imperial Fists und die White Scars. Und Sanguinius bricht halt sofort alles ab und macht sich mit den Blood Angels auf den Weg Richtung Terra und hinterlässt Gilliman hat quasi dieses Imperium in Scherben, weil der Krieg gegen die Wordbearers war zu dem Zeitpunkt meines Wissens noch nicht gewonnen. Aber er möchte halt eben seinem Vater helfen und den Menschen auf Terra, weil das ist ja auch so ein Indiz, was die Blood Angels haben, dass sie halt sehr, ja, man möchte nicht heldenhaft sagen, weil das passt irgendwie nicht bei Leuten, die halt wie Berserker alles umkloppen und halt irgendwelche Weltraumvampire sind. Aber eben so dieses heldenhaft ähnliche eben sind. Und dadurch schafft er es dann eben gemeinsam mit den, oder eben, dass die Blood Angels halt rechtzeitig auf Terra ankommen. Und er hilft ja dann Rogel Dorn auch so gut es zumindest geht, weil auch da auf Terra ist halt das erste Mal wirklich, dass er vermehrt diese harten Visionen kriegt, nämlich von seinem Tod, den wir ja dann auch überall schon kennen, auf der Vengeful Spirit gegen Horus. Und ja, er hilft dann quasi, oder die Blood Angels helfen halt dann mit, quasi die Verteidigung von Terra zu gestalten. Und es kommt ja dann dazu, dass die Ultramarines und die Dark Angels die Wordbearers und die Nightlords vertreiben aus dem Ultramar-Sektor und sich dann beide auf den Weg Richtung Terra machen. Wobei wir ja wissen, oder wissen wir, glaube ich, weiß ich gar nicht, wissen wir das, dass die Dark Angels halt nie in Terra, auf Terra ankommen, weil sie ja die Nachricht dann erhalten von wegen, übrigens, euer Planet oder die Hälfte deiner Legion hat sich gegen dich verbrüdert, eben die Fallen. Das haben, ne, genau, das hatten wir ja in dem, wie hieß denn der zweite Band von den Dark Angels?
Gefallene Engel.
Genau, da hatten wir das ja, dass zum Schluss eben diese Nachricht rausgeht von wegen, hier übrigens, Luther hat sich mit der Hälfte deiner Legion gegen dich gestellt. Und deswegen, die Dark Angels sind ja dann auf dem Weg nach Caliban. Und ja, dann kommt es halt zum großen Clash of Terror, das ist ja die aktuelle Geschichte. Und die Blood Angels spielen da ja auch eine große Rolle. Im Großen und Ganzen sind die Romane ja so sortiert, dass immer eine bestimmte Legion im Vordergrund steht. Meistens sind es halt die Imperial Fists in allen Büchern. Und jetzt eben immer mal wechseln die Blood Angels und die White Scars. Und das große Blood Angels Buch, sage ich mal, ist der zweite Band. Wobei vielleicht noch der dritte, der vierte mit Saturnine, wo die Blood Angels halt die eine Mauer halten, zusammen mit den White Scars. Während die White Scars halt am Boden gegen die Death Guard kämpfen, gibt es eine Invasion von den World Eaters und von den Night Lords auf der Mauer. Und Sanguinius als dieser Hoffnungsengel, weil tatsächlich ist es so, dass die White Scars die imperiale Armee gar nicht mal so wirklich helfen, oder denen nicht so wirklich helfen, sondern sich eher darauf konzentrieren, die Death Guard zu besiegen. Und währenddessen da aber einfach alles an Menschen abgeschlachtet wird, was in den Bezirken um die Hauptstadt eben ist. Und Sanguinius taucht dann halt auf dem Schlachtfeld auf als dieser Held. Und zu dem Zeitpunkt führt er ja auch schon den Speer von Telesto. Das ist ein Relikt, was eigentlich Leman Russ bekommen hat, um Horus zu töten im Zweikampf. Aber Russ scheitert ja daran, Horus zu besiegen, und übergibt halt Sanguinius den Speer, dass er sein Glück versucht. Und mit diesem Speer ist halt Sanguinius halt ein kompletter Titan des Schlachtfelds, sag ich mal. Und ist halt eine absolute Hoffnungsfigur. Und die Menschen, also es werden halt alleine Schlachten geschlagen, nur weil er auf dem Schlachtfeld mitkämpft, quasi, als großer Engel. Und wir haben da eben auch schon so diese ersten Referenzen, sag ich mal, zu diesem, was ja heute auch die Blood Angels sehr, sehr stark prägt, so dieses gottgleiche, dieser wahre Sohn des Imperators zu dem Zeitpunkt. Es gibt nämlich auch Gespräche in dem Buch, dass eben viele Leute sagen, von wegen hier, warum ist denn Horus Warmaster geworden quasi? Sanguinius ist derjenige, der den Imperator am ehesten vertritt, weil er eben so dieses gottgleiche Wesen ist. Und ja, währenddessen muss Raldoron halt die Verteidigung der Mauer übernehmen, der einen, die durchbrochen werden soll, und die Nightlords greifen mit einer gigantischen Armee da an, meistens auch mit Sprungmodulen und so weiter. Und die werden angeführt vom Grafen, ich weiß gar nicht mehr, wie der richtig heißt, der heißt einfach nur The Count im englischen Buch. Und das ist ein Nightlord, der sich halt durch die gesamte Verräter- oder Horus-Heresie quasi durchgeplündert hat, ist halt auch ein absoluter, also behängt mit Trophäen, mit Hautfetzen, mit Schädeln, mit Fingern und Ohren und sonst was. Also es ist halt wirklich ein großes Tier. Und die beginnen halt einen Sturmangriff auf diese Mauer, wie gesagt. Und die Imperial Fists werden nach und nach zurückgeschlagen, die auf der Mauer stationiert sind. Und die Blood Angels greifen dann halt an. Und dann haben wir halt diesen großen Konflikt wieder, der hochkocht, sag ich mal, aus Ultramar. Und es ist halt eben auch dieses Sprungmodul gegen Sprungmodul, was halt auch super geil beschrieben ist, weil das Buch ist von Guy Haley, der ja so, sag ich mal, dieses Schlachten-Epos immer zeichnet. Und es ist halt einfach komplett barbarisch, was da passiert. Ne? Es ist wirklich ein reines Blutbad. Haufenweise Blood Angels verfallen währenddessen eben auch schon in die schwarze Wut. Dass sie einfach wirklich komplett der Kopf ausschaltet und einfach alles getötet wird, was sie berühren. Und ja, es kommt dann zum Duell zwischen Raldoron und dem Grafen. Und vorher hat man das immer nicht.
Das ist aber nicht Sevatar, oder?
Nee, Sevatar ist nicht auf Terra. Okay. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Kann sein, dass der in Ultramar geblieben ist oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Aber dieser Graf ist eben auch schon ziemlich mächtig. Und vorher hat man, weil Raldoron eigentlich so dieser natürliche Held ist, sag ich mal. Ne? Also er ist so dieser freundliche Typ. Hilft immer, wenn er kann, und ist halt eben, also ich sag mal so, der typische Fantasy-Held auch, sag ich mal. So ein Frodo Beutlin oder so ein Aragorn eben, ne? Und ich fand, wie es geschrieben war halt großartig, weil der Count bei jedem, auch Blood Angel, den er getroffen hat, einfach absolutes Grauen ausgelöst hat auf dem Schlachtfeld. Die Menschen sind weggelaufen, die gegen ihn gekämpft haben, und die Space Marines haben ihre Deckung teilweise einfach fallen lassen, weil sie von nackter Angst eben ergriffen waren. Und Raldoron stellt sich ihm halt im Zweikampf, und der Count ist halt so einer, da musste ich sehr drüber lachen, der ist so ein Poser. Und er hält halt erstmal so diesen typischen Schurkenvortrag. So nach dem Motto, ja, ich bin jetzt hier, ich bin voll überlegen, ihr kleinen Würmer und bla 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 bla. Und ja, ich sag mal, das Duell von den beiden geht ungefähr einen Absatz. Weil Raldoron ihn halt wirklich mit Schwerthieben direkt niederstreckt im Nahkampf. Und das war halt so krass, weil dieser Count halt wirklich in diesen Seiten davor so aufgebaut wurde, als dieser Erzantagonist quasi von den Night Lords. Dieser absolute Schlechter, und ist halt wirklich zack, 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 und er ist tot eben, ne? Und ja, Raldoron führt dann halt eben den Gegenangriff, und die können die Mauer halten für den Zeitpunkt. Und es kommt dann auch zur ersten Begegnung zeitgleich zwischen Sanguinius und Angron. Und ich fand das ganz spannend, weil sowohl Khan da auch beteiligt war, als auch Angron eben. Und es wird nochmal darauf eingegangen, dass Sanguin oder dass Khorne eben das Interesse an den Blood Angels hat.
Ja.
Und Sanguinius verneint halt auch da wieder sein Interesse quasi, sich von den Verrätern anzuschließen. Und es kommt im vierten Band dann, weil das finde ich immer so ein bisschen schade. Es gibt dann immer so diese offenen Cliffhanger, sag ich mal, und dann geht's erst im übernächsten Band weiter, so ein bisschen wie bei Game of Thrones. In Saturnine kommt es dann zu einer Dämoneninvasion, die ausgerufen wird durch die Thousand Suns. Da spielt ja dann auch das Buch The Fury of Magnus drin. Und Kabanda wird auf Terra gerufen quasi, und es kommt wieder zum Duell zwischen Sanguinius und Kabanda. Was Sanguinius aber dieses Mal relativ klar gewinnt. Und es wird schon das erste Mal, sag ich mal, so diese Feindschaft zwischen Sanguinius und Angron aufgebaut. Und auch da, also Saturnine ist so, sag ich mal, das Buch, wo man langsam merkt, es kippt für die Verräter eben, ne? Also sie schaffen es langsam, die Tore zu durchbrechen. Perturabo schafft es halt einfach, die Belagerung so aufrechtzuhalten, dass die Verteidiger langsam ausgemerkt werden von Einheiten und Truppen. Und dann werden ja auch die ersten Titanen gerufen in Mortis. Beziehungsweise kurz vor Mortis. Und es gibt dann eine Szene, wo wieder die Imperiale Armee gegen Titanen kämpft, gegen Warhorn Titans. Das waren, glaube ich, 3 Stück. Unser Sanguinius taucht auf dem Schlachtfeld auf und tötet halt einfach mal einen von diesen Warhorn Titans, indem er einfach diesen Speer von Telesto nimmt, einmal in den Kopf reinfliegt und quasi mit 2 oder 3 Hieben diesen Warhorn Titan außer Gefecht setzt, beziehungsweise zerstört. Und da eben auch wieder so, sag ich mal, die Menschheit für sich gewinnt. Und zu dem Zeitpunkt schwebt er eben auch in der Luft, und er merkt, A, was du schon angesprochen hast, diese Verletzung, die ihm Kabanda zugefügt hat. B, merkt er halt schon, dass er immer weiter Kraft verliert, was ihn halt auch selber schockiert, weil er eigentlich quasi unendlich lange, ohne sonderlich Kondition zu verlieren, kämpfen kann. Und er hat immer wieder während des Kampfes, weswegen ihm immer mal wieder kurz, ja, oder schwarz vor Augen wird, diese Vision, wie er eben niedergestreckt wird, an Bord der Geisterrachsucht, im Kopf. Und ja, es endet dann halt quasi damit, dass er sich mit Raldoron trifft auf der Mauer und eben sagt, das hast du gut gemacht, mein Sohn, eben, ne? Ihr habt hier die Mauer gehalten, und jetzt wird es eben Zeit, die anderen Bereiche, wo eben die Verräter jetzt reinströmen in die Hauptstadt, zu halten. Und er erzählt ihm dann aber, was er gesehen hat, dass er fallen wird. Und für Raldoron ist das halt so ein traumatisches Erlebnis, dass er eben sich das absolut nicht vorstellen kann, dass ein Primarch fallen kann. Vor allem sein Primarch eben nicht. Und er ist halt super verzweifelt, und das ist so der Punkt, wo Raldoron zurückgelassen wird und wo Sanguinius dann es auch Dorn erzählt, dass er Terra nicht überleben wird. Und auch Dorn halt relativ verzweifelt darauf reagiert. Ja, und das ist so der Punkt in der Siege of Terra, wo wir jetzt gerade sind quasi mit den Blood Angels. Das nächste Buch kommt jetzt im September. Das heißt Echoes of the Damned, glaube ich. Und das spielt ja dann schon im Imperialen Palast. Und ich gehe mal davon aus, also das Cover ist halt, wo Sanguinius in so einer Heldenpose quasi vor haufenweise mutierten Sons of Horus landet. Ich vermute mal, dass das dann so quasi der Anfang vom Ende sein wird. Was ist ja auch der vorletzte Band der Horus-Heresie. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergehen wird. Aber tatsächlich ist dann halt eine relativ große Lücke zu dem, was heute ist. Man weiß auch noch nicht, was mit Raldoron passiert. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass Raldoron der erste Chapter Master der Blood Angels wird, weil er einfach eben, das haben wir ja immer, ne? Also hattest du das nicht, glaube ich, auch mit Imhotep besprochen, dass es ja immer einen Sohn gibt, quasi von dem Primarchen, der immer das, was der Primarch eigentlich sein sollte, noch mal besser verkörpert. Also ja, Khan für Angron zum Beispiel, ja, oder ja, ne, Typhon ja, für oder Typhus für Mortarion und so weiter, und Raldoron ist eben das.
Ja, es ist tatsächlich eher so, dass es ist meistens immer der erste Captain halt, ne?
Genau, ja.
Verkörpert meistens das, was dem Primarchen fehlt.
Genau, ja.
Also, dass da ein Einklang passiert, und ich finde es auch immer so sympathisch, weil Sanguinius sagt, zumindest in dem Roman, immer Rahl.
Ja.
Er sagt einfach immer nur Rahl zu ihm, und das ist total sympathisch. So Spitzname für einen Space Marine.
Ja, wie gesagt, die beiden sind halt auch gute Freunde, ne? Später.
Ja.
Und er ist halt sein engster Vertrauter, nachdem Horus halt ja nicht mehr erreichbar ist für Sanguinius. Und das macht so diese Beziehung zwischen den beiden halt auch super sympathisch, ne? Weil Raldoron eben wirklich eine ehrliche Haut ist, die ihm auch, die seinem Vater und seinem Primarchen halt auch versucht, immer zu helfen, wo es irgend geht. Und ich weiß nicht, ich mag einfach so diese Momente zwischen den beiden, wo die beiden auch einfach zum Beispiel mal in Ruhe irgendwo stehen und einfach ein Gespräch halten, und du merkst halt einfach so diese tiefe Verbundenheit zwischen, also diese Vater-Sohn-Verbundenheit zwischen den beiden quasi. Und das ist halt wirklich sehr sympathisch.
Ja, ich wollte nochmal dazu sagen, dass ich es sowieso generell immer sehr sympathisch finde, wie die Primarchen über ihre Söhne denken und wie sie mit ihnen agieren oder wie sie sie behandeln, weil tatsächlich behandeln sie sie wirklich wie Söhne. Und das macht jeder Primarch. Also,
nee.
Naja, selbst Angron macht es auf seine Weise, und auch Conrad Curse, der...
Perturabo?
Ja, gut.
Ihr seid meine Söhne, ihr seid alle scheiße, jetzt wird die Hälfte von euch erstmal hingerichtet.
Ja, aber Conrad Curse hat ja auch gesagt, dass er niemanden, also dass er sie alle nicht leiden kann, aber letztendlich stimmt das ja auch nicht, ne?
Ja, aber bei Perturabo stimmt es tatsächlich. Auch in The Siege of Terror verheizt er halt seine eigenen Söhne einfach wie Kanonenfutter, weil es ihm halt einfach wirklich nichts bedeutet, ob die draufgehen oder nicht. Also er ist für mich so, dass der Inbegriff von dem Primarchen, der gar nichts auf seine Söhne gibt.
Okay.
Weil er umgibt sich ja auch nicht mit Space Marines. Er vertraut denen ja allen nicht, seinen eigenen Söhnen.
Okay.
Und deswegen hat er ja diesen Iron Circle. Ich weiß nicht, ob der... Ja, nee, den gibt's noch nicht, glaube ich. Er schafft sich halt eine Leibgarde, die definitiv kein Space Marine ist, weil er denen nicht traut.
Okay, das ist krass. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Ha!
Deswegen Perturabo ist auch ein mega interessanter Primarch. Aber der ist echt, echt weird und echt creepy.
Muss ich mir gleich mal eine Randnotiz machen, Primarchenbuch lesen, Ausrufungszeichen.
Das ist super spannend. Ja, von Perturabo, das ist wirklich gut, das Primarchenbuch.
Okay. Ich meine, ich hätte mir mal eine Leseprobe geholt, und das beginnt am Anfang irgendwie so mit seiner Kindheit, also wie er auf diesem Planeten landet und da gefunden wird und so. Und das fand ich nicht so spannend, aber jetzt, wo du das so erzählst, glaube ich, kann man das durchaus mal lesen. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Blood Angels.
Mhm.
Weil du vorhin auch diese Thematik zwischen Horus und Sanguinius angesprochen hast. In diesem Buch, Band 21, gibt es ja auch die Szene, nachdem der Imperator auf Ulanor verkündet hat, dass Horus zum Kriegsherrn wird, geht Horus in sein Zelt und ist not amused. Und dann kommt Sanguinius und redet mit ihm. Und das ist quasi das umgedrehte Gespräch, was die beiden in dieser Kathedrale führen. Und zwar ist da Horus derjenige, der am Zweifeln ist und von Sanguinius sozusagen aufgebaut werden muss. Und Horus sagt zu Sanguinius genau das: Du wärst der bessere Kriegsherr gewesen, beziehungsweise warum hat Vater nicht dich, sondern warum bin ich es? Und auch sehr interessant, Sanguinius findet eine Antwort darauf.
Das stimmt, ja.
Er hat auch mal gesagt, er findet auf alles eine Antwort. Das ist auch eine der Schwächen, die Horus an sich selbst nicht leiden kann, weil er der Meinung ist, er kann nicht vernünftig reden, also sich nicht ausdrücken.
So heißt es ja tatsächlich auch, ja.
Ja, und dieses Gespräch, was die beiden da führen, direkt nach dieser Ernennung zum Kriegsherrn, das ist auch sehr interessant, weil Kabanda darauf im Laufe des Bandes einspringt und quasi Horus zu bedenken gibt, beziehungsweise nein, er sagt zu Horus, will das jetzt nicht falsch wiedergeben, oder er fragt Horus, ob er Angst davor hat, dass wenn sie es schaffen, Sanguinius auf die Seite der dunklen Götter zu ziehen, dass er seine Position einnimmt. Und Horus sagt dann auch, niemand wird seine Position einnehmen, weil er ist der Chef von
Sanguinius. Ja. Ja,
so. Aber ich glaube tatsächlich, dass Horus mehr Angst davor hat, also in dieser Geschichte, also in der Horus, der da der Verräter ist, dass der tatsächlich mehr Angst davon hat, weil eigentlich wollen die dunklen Götter Sanguinius ja auf ihre Seite ziehen. Die wollen ja die Blood Angels gar nicht vernichten. Die wollen ja, dass die mit auf die Chaos-Seite kommen, weil sie ja vom Chaos geküsst sind. Ne?
Richtig.
Und ich glaube, Horus möchte tatsächlich nicht, dass Sanguinius sich bekehren lässt, weil er Angst davor hat, dass er ihm seinen Posten streitig macht.
Ja.
Und deswegen halt immer wieder beteuert, dass er sich sowieso niemals auf deren Seite schlagen wird, weil er einfach zu gut ist und dem Imperator zu treu ist. Womit er recht hat. Aber ich denke auch, dass er weiß, dass wenn es anders gekommen wäre, dass er dann seinen Posten hätte aufgeben müssen. Weil ich denke auch, dass Sanguinius dann an seine Stelle gegangen wäre, wenn er sich hätte dem Chaos ergeben.
Ja, wie gesagt, es gibt ja schon lange die Spekulation, dass Sanguinius wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt der Horus-Heresie mit das mächtigste Wesen neben dem Imperator war im Realraum. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Chaosgötter den gerne gehabt hätten. Es gibt ja, das ist ja sowieso sowas, was sich durch die Horus-Heresie zieht, je weiter sie voranschreitet, dass Horus ja immer mehr merkt, dass er eigentlich nur das Mittel zum Zweck ist. Und dass die Chaosgötter einfach ganz andere schon im Auge haben, die ihn mehr oder weniger ersetzen sollen. Und in Slaves to Darkness heißt das Buch, das ist quasi die Vorgeschichte von der Siege of Terror. Da sagt ihm das, oh Gott, wer war denn das? Ich glaube, Cor Ferron war das. Der sagt ihm schon direkt ins Gesicht, du bist nicht derjenige, den die Chaosgötter haben wollten. Du hast einfach nur Glück, dass du auf diesem Posten gelandet bist. Und nachdem es ja mit Sanguinius nicht funktioniert hat, machen sie sich ja dann schon an Abaddon ran. Der zu dem Zeitpunkt aber noch so gar nicht empfänglich für sowas ist. Und ich glaube schon, dass da was dran ist, was du sagst. Also auf jeden Fall, Sanguinius wäre halt einfach, A, er ist halt eine Führungsperson und B, er ist halt einfach so mächtig, dass er es mit fast allem im Universum aufnehmen kann. Und gerade mit noch mehr Einfluss, wir haben ja dann irgendwann den Punkt, wo Horus auch so vom Chaos aufgepumpt ist, dass er ja auch selber, sage ich mal, Imperatorstärke erhält. Wenn Sanguinius das bekommen hätte, hätte das alles, glaube ich, anders ausgesehen. Da bin ich voll dabei, ja.
Ja, man stellt sich sowieso die Frage, wenn man die Horus-Heresie wirklich Band für Band liest oder auch hört und zwar auch in Reihenfolge, dann fragt man sich tatsächlich wirklich, ob Horus nicht einfach nur das Mittel zum Zweck ist für die, die eigentlich wirklich die Fäden ziehen, ne? Also ich finde, das macht das Ganze immer noch interessanter, weil man denkt dann immer so, okay, wie wird das dann wohl weiterlaufen oder wie wird das weiter gesponnen? Und ich bin sehr, sehr gespannt. Aber nochmal zu deiner These bezüglich Sanguinius. Ich glaube auch tatsächlich, dass Magnus auch einer der liebsten, ich glaube auch den hätten die Chaosgötter sehr, sehr, sehr gerne anders auf ihrer Seite gehabt.
Ja.
Weil auch Magnus meiner Meinung nach einer der mächtigsten Söhne
absolut, ja.
des Imperators ist.
Absolut. Das ist ja auch so mit die eine der Geschichten, die Stefan von Tausend Söhne Pato immer gerne wieder aufgreift. Es kommt ja in der Siege of Terra, bevor die Thousand Suns quasi komplett doomed sind, kommt es ja noch zum Gespräch zwischen Magnus und dem Imperator. Und der Imperator sagt ja zu ihm: Pass auf, ich habe einen Fehler gemacht. Schließ dich mir wieder an, bitte. Und dann können wir hier alles regeln und wir können das klären, Vater zu Sohn und so weiter und so fort. Und Magnus ist auch zuerst so geneigt dazu, darauf einzugehen und stellt dann aber die entscheidende Frage: Was passiert denn mit meinen Söhnen? Und wir wissen ja, was passiert ist auf Prospero mit den Thousand Suns.
Ja.
Und der Imperator drückt sich dann eben so aus. Wohl nicht. Und das ist halt so dieser Punkt, wo Magnus dann halt auch durchdreht, ne?
Und da sind Magnus und Sanguinius sich sehr, sehr ähnlich, denn auch
Absolut.
Sanguinius legt so unglaublich viel Wert auf seine Söhne. Also die
Absolut.
stehen da definitiv auf einer Stufe. Also da kommt auch ein Horus oder so nicht wirklich mit. Also den, ja.
Ja.
Und es gibt auch, also wie gesagt, ich kenne es ja noch nicht alles, aber von dem, was ich bis jetzt so weiß, so viele Primarchen haben sich ja gar nicht wissentlich dem Chaos ergeben, ne? Also wenn ich jetzt mal
Ja,
so, ne?
unterschiedlich tatsächlich,
Ja.
aber ja.
Der Einzige, der wirklich im vollen Bewusstsein seines geistigen Wissens diese ganze Geschichte durchlaufen ist, ist tatsächlich Lorga.
Lorga und Fulgrim tatsächlich, weil Fulgrim merkt ja, dass es ihm gefällt, diese Ekstase.
Ja,
Und er gibt sich
schon.
dem ja immer mehr hin.
Ja, schon. Aber er ist zum Schluss genauso schockiert davon, was da passiert ist.
Das stimmt, ja.
Ne? Also bei Lorga ist es ja so, dass er weiß, wen er da anbetet. Das hat
Das
er ja
stimmt,
schließlich
ja.
auch lange genug versucht herauszufinden. Und da steht schon ein bisschen mehr dahinter. Bei den anderen, auch gerade bei Horus, in dem Moment, wo er bekehrt wird, hat er doch keine Ahnung, was da mit ihm passiert.
Nee, das ist richtig. Aber später weiß er das auf jeden Fall. Aber, also, ja, grundsätzlich schon, auf jeden Fall. Wir haben halt eigentlich sonst meines Wissens nach nur noch Mortarion, der sich wissentlich an Nurgle wendet, aber auch nur, weil ihm keine Wahl mehr bleibt. Also ich habe das Buch The Buried Dagger nicht gelesen, aber ich habe eine Zusammenfassung, wie man davon gelesen, und es soll halt eben sein, dass die Death Guard auf dem Weg nach Terra, weil Horus ruft in Slaves to Darkness alle Verräterlegionen zusammen, um den Sturm zu beginnen quasi, und auf dem Weg nach Terra wird die Death Guard von einem ganz schlimmen Virus von Nurgle befallen und haufenweise Söhne von Mortarion sterben halt, bis zu einem Punkt, wo Mortarion halt einfach die Hände gebunden sind und er so verzweifelt ist, dass er sich halt quasi an den Warp wendet und sagt: Hier, egal was, macht, dass es aufhört, so nach dem Motto. Und ich gebe mich dem hin, was ihr von mir wollt. Und das war halt einfach eben das Tor für Nurgle, ne? Und dadurch hat die Death Guard sich halt quasi auch verkauft. Mag man drüber diskutieren, ob es wissentlich war, aber
Ja, bei der Death Guard ist es ja tatsächlich auch so, dass viele, also zum Beispiel Typhus, das ist ein ganz praktisches Beispiel, wendet sich Nurgle bereits zu,
ja.
als Montarion noch gar nichts davon weiß.
Ja.
Ne? Also diese Konstellation ist nochmal eine ganz andere, weil vieles passiert halt über die Primarchen und wird an die Legion weitergetragen. Und bei der Death Guard zumindest. Was Typhus anbelangt, ist es genau andersrum. Also Typhus weiß um die Dinge und ich glaube, er sagt irgendwann dann auch mal so diesen prägnanten Satz, er muss mit seinem Vater darüber sprechen oder muss dieses Gespräch führen und ihm vom Heil berichten oder so, keine
Genau,
Ahnung.
ja.
Ja, das macht es halt dann alles immer noch viel interessanter, ne? Also
Ja.
diese kleinen Unterschiede und wie es alles sich zusammenfügt und überhaupt.
Absolut, ja.
Ja, Jan, ich danke dir vielmals. Es war ein sehr interessantes Gespräch und wie gesagt, die Blood Angels sind jetzt tatsächlich auch eine der Fraktionen, die mich sehr interessieren. Wobei es tatsächlich, muss ich zu meiner Schande sagen, immer so ist, wenn eine Armee besonders oder wenn eine Legion besonders hervorgehoben wird in einem Roman, dann bin ich immer erstmal total von dieser Fraktion eingenommen. Ne? Finde die ganz toll, weil man halt auf einmal so mega viel Input davon bekommt. Und ja, dann freue ich mich immer noch mehr darauf, mehr darüber zu hören. Ne? Die einzigen, bei denen das tatsächlich nicht so ist, und ich verstehe auch...
Wordbearers?
Nee, die Space Wolves.
Echt?
Ja.
Okay, also die Space Wolves finde ich auch fantastisch. Ich mag Space Wolves total.
Also ich finde den Roman Prospero brennt, ne?
Ja.
Ist mega. Ist einfach nur geil, das Ding. Muss man tatsächlich auch zumindest öfter hören oder zweimal lesen, damit man wirklich alles versteht, was darüber gebracht wird. Aber ich finde einfach,
der ist besonders, ja.
Ja, ich finde keine Verbindung zu den Space Wolves. Ich finde die Armee, also die Legion geil, so dieses Dogma, was sie darstellen, ne? Die Art und Weise, wie sie aussehen und was sie eigentlich verkörpern, finde ich gut. Aber ich habe bis jetzt noch keine Spannung, Freude oder Enthusiasmus an deren Geschichten erfahren.
Es geht mir auch so tatsächlich. Also es gibt ein paar Geschichten, die cool sind. Ich habe die Geschichte von Ragnar Blackmane gehört als Hörbuch. Die fand ich ganz gut. Das Problem ist bei den Space Wolves, die sind immer sehr ähnlich, die Geschichten, finde ich. Das ist aber auch so ein Ding, das zieht sich ja leider Gottes auch durch die 40k-Geschichten. Gerade bei den Blood Angels auch. Also qualitativ ist der Unterschied so riesig zwischen den Blood Angels Romanen aus der Horus-Heresie und denen aus 40k. The Devastation of Baal, kann man drüber diskutieren, fand ich ganz okay, aber jetzt auch nicht umwerfend. Und alles, was danach kam, fand ich eher nicht so doll. Also die Mephiston-Reihe ist okay. Und jetzt das Letzte, was letztes Jahr kam, Darkness in the Blood hieß das. Ja, aber das ist alles, ich weiß nicht. Es haut einen alles nicht mehr aus den Socken. Zumal ich halt es schade finde, dass meistens diese Plots immer sehr auf einen Gegner fixiert sind. Und wenn ich ehrlich bin, auch durch die Videospiele, es gibt ja, ich habe ja für Shock 2 unter anderem auch Battle Sector getestet, was ja auch über die Blood Angels ist, auf Baal. Irgendwann kann ich keinen Tyranniden mehr sehen als Gegner. Und auch die Romane waren ja immer Tyranniden bei den Blood Angels. Immer Schwarmflotte, Leviathan. So langsam verdienen die mal was Neues. Es ist jetzt, also Stand jetzt, ist es ja, dass Dante der Kommandant vom Imperium Nihilus ist. Das ist schon mal ganz cool, aber so, also jetzt mal bitte was anderes. Irgendwas, ich nehme alles, aber keine Tyranniden.
Ja, ich stelle mir jetzt Tyranniden, also ich habe ja noch nie irgendwie, ne, stelle mir jetzt irgendwie auch in einem Roman als Kontrahent irgendwie, ja, strange vor, weil die können ja keine, die führen ja keine Gespräche untereinander oder so. Nee. Ne?
Ja, sie waren halt immer so als dieser überwältigende Feind eben, ne? Also
ja.
Die Verteidigung von Baal Secundus ist es, glaube ich, wo auch die Flash Terrors vor allem mit beteiligt sind. Das sind dann halt 30.000 Space Marines gegen aber Billiarden an Tyranniden eben, ne? Und am Ende wird die Schlacht dann so geschlagen, dass alle Bolter leer geschossen sind, alle Schwerter sind stumpf und die Blood Angels schlagen quasi mit der puren Faust auf die Tyranniden ein, weil das so viele sind. Das ist schon cool, aber wie gesagt, doch keine, was weiß ich, wie viele Romane am Stück.
Okay.
Ja. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Legion und ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Und man muss es einfach sagen, der Spielstil, wo man 40k, um da die Brücke zu schlagen, ist sie sind schnell, sie schlagen zu wie ein fahrender Bus und ich liebe einfach deren Einheiten. Die Sanguinary Guard ist super, auch wenn es alte Modelle sind. Die Death Company ist cool. Und die ganze Armee mit Jump Packs nach vorne macht einfach unglaublich Spaß.
Ja.
Punkt.
Ja, Jan, nochmal vielen lieben Dank. Es war wirklich toll, es hat viel Spaß gemacht, richtig tolle Sachen erfahren und bin gespannt, wenn ich selber da bin und es wirklich auch lese. Möchtest du noch jemanden grüßen?
Ja, den Rest vom Stammtisch. Ich möchte Sanguinius grüßen. und Raldoron, der auf dem Weg zu mir ist tatsächlich. Ich freue mich so darauf, den zu bemalen endlich, weil das war so ein Modell, den habe ich schon immer im Auge gehabt und habe immer gedacht, den will ich haben und jetzt habe ich letztens irgendwann mal gedacht, komm, jetzt bestellst du dir den endlich mal und Gott, habe ich da Bock drauf, den zu bemalen.
Das kann ich richtig gut nachvollziehen und ich schließe mich deinen Grüßen an. Ja, und dann bleibt mir am Ende nichts anderes zu sagen als, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da oder uns, besser gesagt, als Adept des Stammtisch. Läutet die Glocke, schreibt Kommentare und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao mit Au, bye mit Ei und tschüss mit Üs. Ciao.
Ciao, habt viel Spaß und immer fair sein am Tisch.